Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 28. Juni. Heute mit den folgenden Themen. Mit Streik und viel Hartnäckigkeit zum Teilerfolg. Der Arbeitskampf bei der Schweizer Nachrichtenagentur SDA endete gestern mit einem Vergleich.
Einerseits ist es eine Riesenerleichterung. Andererseits ist es ein fader Beigeschmack ist dabei. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen gegangen in der Zwischenzeit. Bis dieses Resultat erzielt wurde, war ein richtiger Marathon nötig. Und das hat natürlich auch viel Kraft und Energie gekostet und vor allem das Vertrauen ins Unternehmen ist jetzt nicht einfach von gestern auf heute wieder da.
Dann heute startet in Istanbul der Prozess gegen Deniz Yücel.
Insofern sind diese 18 Jahre wirklich unfassbar, die Staatsanwaltschaft fordert und alles andere als ein Freispruch wäre im Prinzip unerträglich.
Und
einfach alles, was nicht digital geht, von Blut bis Blumen, transportiert der Velokurier.
Ja, und das seit 30 Jahren. Der Velokurier Bern feiert den 30. Geburtstag und bleibt eines der größten alternativen Unternehmen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Ja, zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Wilma Rall für uns recherchiert.
Das Rettungsschiff Lifeline ist in Malta eingelaufen. Damit sind die über 230 MigrantInnen nach fast einer Woche in einem sicheren Hafen. Der deutsche Kapitän des Rettungsschiffes wurde inzwischen von der Polizei befragt und das Schiff wurde beschlagnahmt. Derweil wird die Kritik lauter an der aktuellen Verweigerungshaltung der EU-Staaten, nicht nur seitens der SeenotretterInnen, sondern auch seitens der Vereinten Nationen UNO und der Internationalen Organisation für Migration IOM. Sie verlangen, dass die EU-Staaten schnellstmöglich eine gemeinsame Lösung finden, um weiteres Sterben auf See zu verhindern. Bundesrat Alain Berset startet einen neuen Anlauf für die AHV-Reform. Er will das Rentenalter flexibler gestalten, mehr Anreize schaffen, dass die Menschen länger arbeiten und das Frauenrentenalter auf 65 erhöhen. Dafür aber sollen Frauen übergangsweise 70 Franken mehr Rente erhalten. Diesen Kompromiss schlägt Berset vor, weil die letzte AHV-Abstimmung wegen der Erhöhung des Frauenrentenalters gescheitert ist. Entsprechend skeptisch sind dann auch die ersten Reaktionen von linker Seite. Die SP schreibt, sie akzeptiere die Erhöhung des Frauenrentenalters über die Hintertür nicht. Alain Berset sagte heute, angesichts der angespannten Finanzlage der AHV sei die Reform äußerst dringend. Die Vernehmlassung dauert bis Mitte Oktober. Im Frühjahr will er sie dem Parlament vorlegen. Der Bundesrat will den Schweizer Rüstungskonzern RUAG aufspalten. Zukünftig soll die RUAG aus zwei unabhängigen Bereichen bestehen. Einem Bereich, der den gesetzlichen Auftrag erfüllt und für die heimische Armee produziert, und einem zweiten Bereich, der fürs Ausland produziert. Der Bundesrat argumentiert mit der Sicherheit, mit der Aufspaltung könnten Finanzflüsse und Informatiksystem getrennt werden. Aktuell gehört die RUAG zu 100% dem Bund. Bis Ende Jahr soll die RUAG auch prüfen, ob der internationale Bereich privatisiert oder teilprivatisiert werden kann, womit dort wohl auch der gesetzliche Auftrag wegfallen könnte, die Ausrüstung der Schweizer Armee sicherzustellen. Damit noch nach Bern. Auch Frauen dürfen auf der Schützenmatte bald gratis auf die Toilette. Bislang gibt es nach Betriebsschluss der Reitschule kein kostenloses Angebot. Das soll sich nun per Ende Jahr ändern mit 3 Toiletten für Frauen. Dazu hat die Stadtregierung einen Kredit von 165.000 Franken genehmigt. Zum Wetter. Morgen Freitag ist es wechselnd bewölkt bei 25 Grad und das Wochenende zeigt sich sonnig und heiß bei bis zu 30 Grad.
Radl Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Nach über 4 Monaten Unsicherheit bei der SDA-Redaktion, also der Redaktion der Schweizer Nachrichtenagentur, ist der Verhandlungsmarathon nun beendet. Im Januar hatte die SDA-Geschäftsleitung einen Kahlschlag beim Personal angekündigt. Das war der Auftakt zu einem langen Arbeitskampf mit Streiks und unzähligen 10 Verhandlungen zwischen der SDA-Spitze und den Angestellten. Gestern Mittag nun haben sich die Konfliktparteien geeinigt. Vor der Einigungsstelle des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO haben sie einen Vergleich unterschrieben. Wilmar Ahl sprach heute Morgen mit Sebastian Gänger, SDA-Inlandredaktor und Mitglied der SDA-Redaktionskommission.
Nach fast 150 Tagen, unzähligen Verhandlungsrunden und 4 Streiktagen ist die Einigung da zwischen der SDA-Spitze und der SDA-Redaktion. Wie geht es Ihnen am Ende dieses Verhandlungsmarathons, Sebastian Gänger?
Einerseits ist es eine Riesenerleichterung, die wir auch schon vergangene Woche gespürt haben an der Redaktionsversammlung. Dieses Resultat wurde mit großer Mehrheit angenommen, und zwar nicht nur, um den Streik einfach mal zu beenden, weil wir nicht mehr mögen, sondern weil das Resultat für viele direkt Betroffenen ein gutes Resultat ist, vor allem für die über 60-Jährigen, die weiterarbeiten können, wenn sie wollen. Andererseits ist es ein fader Beigeschmack ist dabei. Es sind viele Kolleginnen und Kollegen gegangen in der Zwischenzeit. Bis dieses Resultat erzielt wurde, war ein richtiger Marathon nötig. Und das hat natürlich auch viel Kraft und Energie gekostet. Und vor allem das Vertrauen ins Unternehmen ist jetzt nicht einfach von gestern auf heute wieder da.
Sie haben es eben angesprochen, sehr viele Mitarbeitende sind inzwischen gegangen. Im Januar hatte die SDA-Geschäftsleitung ja bekannt gegeben, sie wolle rund 36 der insgesamt 150 Vollzeitstellen abbauen. Dieser Abbau ist inzwischen sowieso vollzogen, trotz dieser Einigung. Angestellte sind freiwillig gegangen, andere haben ihre Pensen reduziert. Somit haben ja eigentlich SDA, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung indirekt sowieso erreicht, was sie wollten.
Das ist richtig. Durch ihr Vorgehen, nämlich die Kündigungen schon Ende Januar zu 80% umzusetzen oder auszusprechen, haben sie natürlich das Personal erschreckt und in einen Schockzustand versetzt. Da haben sich viele Leute gefragt, die direkt betroffen sind oder die auch nicht direkt betroffen waren, was sie mit diesem Unternehmen noch anfangen sollen. Sie haben das Vertrauen verloren. Deshalb ist der Abbau jetzt Stand heute nach unserer Berechnung eigentlich viel größer als die 36 Vollzeitstellen. Mit der Einigung ist aber zumindest sichergestellt, dass der Abbau nicht größer sein darf. Das heißt, ein Teil der freiwilligen Abgänge wird kompensiert, nämlich alles, was darüber hinausgeht. Und das ist immerhin ein kleiner Optimismus-Tropfen auf diese traurige Zeit, die wir im Moment durchleben in unserer Agentur.
Man hört es Ihnen an, Sebastian Gänger, so ein harter Arbeitskampf hinterlässt seine Spuren. Das Misstrauen ist groß gegenüber der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat. Sie verlangen auch explizit jetzt klare Perspektiven und mehr Mitsprache. Inwiefern?
Ja, auf verschiedenen Stufen. Einerseits geht es um sehr einfache Dinge. Es geht um die Kommunikation, um die interne Kommunikation vor allem. Es ist nicht so, dass sich die Redaktion, die Kommission jetzt anmutet, jeden strategischen Entscheid des Unternehmens selber fällen zu dürfen, aber wir wollen zumindest zeitnah informiert werden. Wir wollen wissen, wohin unsere Besitzer unsere Firma führen wollen. Wir wollen Antworten auf drängende Fragen wie, wie viel sind die Kunden nächstes Jahr beispielsweise bereit zu zahlen? Drohen uns nächste Sparrunden? Wir wollen involviert werden in journalistische Konzepte, weil da herrscht im Verwaltungsrat unserer Meinung nach ein zu wenig großes Know-how und dort wollen wir definitiv mitreden. Wir hoffen, dass die Signale, die gestern gesendet wurden an der Unterschriftsabgabe, dass diesen Worten dann auch Taten folgen.
SDA, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zeigten sich nach dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen, nach der Einigung erleichtert. Sie sind froh, den Blick jetzt vorwärts zu richten. Wie viel Enthusiasmus ist denn aktuell in der Redaktion vorhanden, den Blick vorwärts zu richten?
Enthusiasmus ist überhaupt nicht vorhanden im Moment. Es braucht auch Zeit. Wir haben das gestern dem alten Verwaltungsrat auch so mitgeteilt. Wie ich interpretiert habe, haben sie auch verstanden, dass wir jetzt nicht einfach von einem Tag auf den anderen den Schalter wieder umlegen können. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass nach den Sommerferien noch ein bisschen Pause auch bei den Mitarbeitenden, dass es dann ein bisschen optimistischer in die Zukunft geht.
Sebastian Gänger ist SDA Inlandredaktor und Mitglied der SDA Redaktionskommission.
Rebe Info.
Die Berner Fernwehrrocker Kummerbuben haben uns ja schon so einige melancholische, morbid-ironische, glücklich-tragische Geschichten und Melodien beschert. Das tun sie auch auf dem neuesten Werk. Jetzt mal Apokalypse, heisst das neue Album, live zu hören, Freitag bis Sonntag in der Dampfzentrale. Mit dabei auch das Orchester Variaton. Wir hören rein ins neue Album, das ist «Der letzte Mensch».
Auf dem Bahnhofplatz graset der Wiesent. Und vor dem Rathaus jagt der Fuchs. Und der Bundesplatz ist ein Blumenwiese. Seit dem Morgen früh such ich eine Spur. Meine Haut ist braun, mein Körper gädrig. Über Nacht ein alter Mann. Ich wär so gern einer von ihnen gewesen, aber nie verstanden, wie man das kann. Ich bin der letzte Mensch in dieser Stadt. Ich bin der letzte Mensch in dieser Stadt. Zurück hat mich etwas verfolgt. Vor lauter Angst, alles zu verlieren, habe ich alles verloren, was ich gerne noch hatte. Ich wär so gerne einer von ihnen gewesen. Aber nie verstanden, wie man das kann. Ich bin der letzte Mensch in dieser Stadt. Ich bin der letzte Mensch in dieser Stadt. Thank you. wäre so gerne einer von ihnen gsi. Aber mit mir selber zu viel zu tun gehabt. Ich bin der letzte Mensch in dieser Stadt. Ich bin der letzte Mensch in dieser Stadt.
Rabe-Info. In Istanbul beginnt heute der Prozess gegen den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Nur 3 Seiten lang ist die Anklageschrift. Darin wird Yücel Propaganda für eine Terrororganisation und Aufstachelung des Volkes vorgeworfen. Im schlimmsten Fall könnte der kritische Journalist dafür 18 Jahre ins Gefängnis wandern. Aufgrund der Wiederwahl von Staatspräsident Erdogan ist ein derart willkürliches Urteil nun noch wahrscheinlicher. Denn regierungskritische Journalisten wie Deniz Yücel sind im Präsidialsystem des türkischen Machthabers nicht gern gesehen. Salim Stabli berichtet.
Deniz Yücel steht heute nicht zum ersten Mal vor Gericht. Der deutsch-türkische Journalist saß bereits ein Jahr lang in Untersuchungshaft, bevor er im Februar endlich freigelassen wurde und nach Deutschland zurückkehren konnte. Festgenommen wurde Yücel ursprünglich wegen seinen Artikeln über den Kurdenkonflikt und über den gescheiterten Putschversuch vor 2 Jahren. Seither kamen laufend weitere Anklagepunkte hinzu, so auch von Präsident Erdogan selbst, der Yücel gar als deutschen Spitzel bezeichnete. Der Prozess gegen ihn ist wie so viele andere Prozesse gegen türkische Journalisten reine Willkür. Eine Verurteilung sei angesichts dieser Tatsache eigentlich unerträglich, sagt Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen. Im Vorfeld der Sendung sprach ich mit ihr über den heutigen Prozess in Istanbul.
Also wir kritisieren schon lange, dass es sich bei der Justiz in der Türkei um eine Willkürjustiz handelt. Wir beobachten ja einige Prozesse vor Ort gegen Journalistinnen und Journalisten. Wir lesen zum Teil aber auch Anklageschriften, wenn sie denn dann mal nach monatelanger Untersuchungshaft vorliegen, wo wir sehr viele Ungereimtheiten drin finden. Im Falle von Deniz Yücel, auch er saß einfach nur hinter Gittern rund ein Jahr, weil er seinen Job gemacht hat als kritischer Journalist. Er wurde ja mittlerweile freigelassen und ist auch wieder in Deutschland. Allerdings sehen wir ja, dass bei der damaligen Begründung für seine Untersuchungshaft hat sich der Haftrichter ja gestützt auf Artikel, die Deniz Yücel geschrieben hat, über den Kurdenkonflikt, über den Putschversuch im Juli 2016, woran wir ja auch schon erkennen, dass er ja wegen seines Berufes angeklagt ist und ihm deswegen der Prozess gemacht hat, einfach weil er seinen Job gemacht hat. Insofern sind diese 18 Jahre wirklich unfassbar, die Staatsanwaltschaft fordert, und alles andere als ein Freispruch wäre im Prinzip unerträglich.
Absurd ist ja auch die Tatsache, dass sogar Yücels Anwalt selbst vor Gericht steht. Heißt das, Yücel steht quasi ohne wirkliche Verteidigung vor Gericht?
Ja, auch Deniz Yücels Anwalt steht vor Gericht, Veysel Ok. Ihm drohen 2 Jahre Haft, weil er ja mal in einem Zeitungsinterview die türkische Justiz beleidigt haben. Sein Prozess geht jetzt kommende Woche weiter. Dennoch, also er wird Deniz Yücel verteidigen. Was dieser Fall aber grundsätzlich zeigt, ist, dass nicht nur die Journalistinnen und Journalisten quasi ja gefährdet sind in der Türkei, sondern zunehmend immer auch die Anwälte, die sie verteidigen, die diesen mutigen Job auch machen und sie vor Gericht verteidigen.
Interessanterweise findet der Prozess ja nun kurz nach der Wiederwahl von Präsident Erdogan statt. Gibt es hier einen konkreten Zusammenhang oder ist das Zufall?
Also der Prozesstermin, der stand bereits fest Wochen vorher, bevor die Wahl stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz hat Erdogan ja jetzt die Wahl gewonnen. Und das ist etwas, woran wir immer wieder erinnern, auch nach der Freilassung von Deniz Yücel, diese beispiellose Verfolgung, die wir sehen in der Türkei von kritischen Journalisten, von kritischen Medien, die geht weiter. Da wird sich auch künftig erstmal nichts verbessern. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der Druck auf Erdogan und auf die Willkürjustiz, die ich ja schon angesprochen habe, dass dieser Druck nicht nachlassen darf, bis eben der Medienpluralismus wiederhergestellt ist und bis alle zu Unrecht inhaftierten Journalisten könnten auch freigelassen werden.
Welche konkreten Auswirkungen hat denn so eine Wiederwahl von Präsident Erdogan nun auf einen solchen Prozess?
Naja, zum einen, jetzt wird das Präsidialsystem, über das ja in einem knappen Referendum abgestimmt wurde im vergangenen Jahr, wird nun umgesetzt, was Erdogan deutlich mehr Macht verleiht. Seine Wiederwahl bedeutet eben auch, dass sich sehr wahrscheinlich erstmal keine Besserung einstellen wird für die Situation von Journalistinnen und Journalisten in der Türkei.
Erdogan hat Yücel ja auch schon direkt vorgeworfen, ein Spitzel Deutschlands zu sein. Wie sehr widerspiegelt dieser Prozess denn nun auch die schlechten diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland, respektive würde dieser Prozess anders verlaufen, wenn Yücel kein deutscher Staatsbürger wäre?
Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland haben sich jetzt im Prinzip nicht wesentlich verbessert. Es gibt ja auch immer noch einige deutsche Staatsbürger, die aus politischen Gründen inhaftiert sind in der Türkei. Soweit wir das wissen, sind das aber keine Journalisten. Aber vor diesem Hintergrund und auch, dass Deniz Yücel jetzt ja trotzdem weiterhin angeklagt ist in der Türkei, sollte sich wirklich auch die Bundesregierung, aber auch die EU überlegen, inwieweit die überhaupt die Beziehungen mit Ankara ja verbessern will.
Nun gibt es ja auch noch die Option mit dem Europäischen Menschengerichtshof. Denken Sie, dieser Gerichtshof würde sich nun einschalten bei einer Verurteilung?
Also tatsächlich haben sich ja einige türkische Journalistinnen und Journalisten an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gewandt, in der Hoffnung, dass er ihnen weiterhelft, weil im Prinzip das türkische Verfassungsgericht ja lange wie gelähmt war, lange geschwiegen hat im Prinzip nach dem Putschversuch, obwohl es ja früher wirklich eine große Rolle gespielt hatte bei der Durchsetzung der Pressefreiheit im Land. Das heißt, da setzen jetzt wirklich einige Journalisten auch ihre Hoffnung drauf. Auch Deniz Yücel hatte ja gegen seine Inhaftierung Beschwerde beim EGMR eingelegt. Soweit das berichtet wurde vor einigen Monaten, wird sich der EGMR auch diesbezüglich bis Ende Juli dann entscheiden.
Sagt Anna Renzebrink von Reporter ohne Grenzen.
Rebe Info.
1988 war die Welt noch weitgehend analog. Wer jemandem ein Geschenk machen wollte, schickte ein Paket, keinen elektronischen Gutschein und statt einer E-Mail oder SMS wurden Briefe geschrieben. Wer etwas besonders schnell verschicken wollte, konnte auf den Velokurier zählen. Es waren drei eingefleischte Velofans, die vor 30 Jahren den Berner Velokurier ins Leben riefen. Heute sind es 50 Menschen, die mit Hochgeschwindigkeit durch die Gassen von Bern pedalen, um wichtige Lieferungen von A nach B zu bringen. Laut eigenen Angaben haben die Berner Velokuriere in den letzten 30 Jahren über 3 Millionen Kilometer mit reiner Muskelkraft zurückgelegt. Am Wochenende wird der runde Geburtstag nun ordentlich gefeiert. Michael Spahr hat einen der beiden Geschäftsleiter, Dominik Guckisberg, getroffen und wollte wissen, ja, gibt es im digitalen Zeitalter überhaupt noch etwas zu feiern? Beziehungsweise braucht es den Velokurier heute denn überhaupt noch?
Im Zusammenhang mit Briefen und Paketen, weil es gibt Kunden, die trauen der Post nicht. Das ist ein Argument, weshalb sie uns benutzen, weil sie dann sicher sind, es kommt an. Und dann gibt es immer noch viele Dinge, die nicht digitalisiert werden können. Es ist Blut, es ist alles menschliche Gewebe. Es sind Dokumente, die eine physische Unterschrift benötigen. Es sind Pässe. Einfach alles, was nicht digital geht, von Blut bis Blumen, transportiert der Velokurier.
Und wie läuft es denn so beim Velokurier? Habt ihr genug Aufträge in dem Fall?
Das Geschäft läuft, das heisst, finanziell haben wir ein stetiges Wachstum. Es sind nicht viel, sind vielleicht 4-5% pro Jahr, steigt der Umsatz. Und das heisst für uns halt in erster Linie, dass wir mehr Leute beschäftigen können. Je mehr Sendungen wir haben, desto mehr Kurierinnen benötigen wir und desto mehr Jobs können wir anbieten.
Eines, was der Velokurier ja anbietet, ist eben die Geschwindigkeit. Sie haben es vorher gerade erwähnt, es gibt ja dann zum Beispiel Gewebe oder vielleicht sogar mal ein Organ, das von einem Spital zum anderen transportiert wird. Und da ist weder der Helikopter noch ein Auto so schnell wie ein Velo auf diese Distanz. Gibt es denn noch andere Gründe, warum Leute auf den Velokurier setzen heute?
Neben der Zuverlässigkeit ist es auch die Ökologie, die eine Rolle spielt. Es gibt Kunden, die setzen uns bewusst ein, weil wir CO2-frei unterwegs sind. Das ist ein anderer Grund. Also Nachhaltigkeit ist wichtig und ich hoffe, es wird wichtiger werden für viele unserer Kunden und zukünftigen Kunden.
Ich erinnere mich noch gut so vor 30 Jahren, als das begann, dass der Velokurier, das gehörte so zum alternativen Betriebsleben von Bern. Ein Velokurier oder eine Kurierin zu sein, das war fast schon ein bisschen ein Lifestyle, ein Statement. Wie hat sich das verändert? Ist das heute immer noch so?
Ob es speziell ist, von außen betrachtet, kann ich nicht sagen, aber es ist speziell, weil alle, die hier arbeiten, machen es nicht wegen dem Geld. Du wirst nicht reich, du hast nicht irgendwie besondere Vorteile im Rest deines Lebens, wenn du hier arbeitest, aber das ist ein Job, den du mit Freude machen kannst. So ist es sicher etwas Spezielles, dass die Leute das als Berufung sehen, halt als Beruf und nicht als Einnahmequelle.
Was ein anderes Ding ist, 5 Tage die Woche oder vielleicht auch mal am Wochenende zu arbeiten, ist ziemlich anstrengend. Wie machen Sie das jetzt persönlich? Sie sind seit fast 10 Jahren dabei. Sitzen Sie immer noch jeden Tag auf dem Rad?
Nein, diese Zeiten sind vorbei. Ich habe mich bewusst entschieden, nach der Zeit, als ich 5-6 Schichten pro Woche gefahren bin, auch im Büro aktiv zu sein und habe diese Stelle als Co-Geschäftsleiter übernommen und musste so klar entscheiden, dass ich weniger Fahrrad fahre und mehr Bürotätigkeit mache. Aber das Fahrradfahren gefällt mir immer noch und es wird eigentlich fast anstrengender jetzt, weil ich viel weniger Kondition habe, viel weniger Kraft als früher, als ich 2-3 Tage die Woche gefahren bin.
Was auch das Besondere ist, da gehört der Velokurier auch, ist ein typisches so alternatives Berner Unternehmen. Sie sind zwar Geschäftsleiter, aber die Hierarchien sind sehr flach. Also jeder hat etwas zu melden, auch ein junger Kurier oder eine Kurierin kann dem Geschäftsleiter mal dreinreden und sagen, sollen wir es so oder so machen? Funktioniert dieses System immer noch nach so vielen Jahren?
Ja, es funktioniert. Also organisiert ist es über monatliche Sitzungen, an welchen die aktiven Genossenschafterinnen teilnehmen. An diesen Sitzungen wird die Richtung des Unternehmens, wird die Strategie, werden Grundsatzentscheide gefällt. Soweit funktioniert's. Es wird aber immer komplexer. Man muss sich immer stärker mit gewissen Themen beschäftigen, um auch wirklich begründet oder schlüssig Entscheide treffen zu können. Wenn man, je komplexer es wird, desto schwieriger wird es, dass alle den gleichen Wissensstand haben und dann auch eine gleichberechtigte Diskussion führen können, um einen Entscheid dann wirklich so zu fällen, dass alle ihn tragen können.
Was ist denn jetzt zum Beispiel komplexer? Was wird jetzt komplexer und auch so auf die Zukunft gesehen?
Die größten Probleme haben wir aktuell, dass unsere IT veraltet ist, dass wir Kundenbedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Um das zu gewährleisten, müssen wir Einsparungen machen und Geld ansammeln, um eben im IT-Bereich wieder aufholen zu können. Das ist komplexer. Es wird immer schwieriger, Verträge abzuschließen. Verträge mit der Bundesverwaltung sind kompliziert. Es gibt viel Arbeit und es wird alles komplizierter, weil auch die Unternehmen, die unsere Kunden sind, viel komplizierter werden. Also es gibt Aufträge, die können nicht durchgeführt werden, weil sie nicht ins System integrierbar sind, das vorhanden ist beim Kunden.
Was ja immer auch so ein Teil war beim Velokurier, war, dass eben Leute machen das Part-Time und sind dann etwas ganz anderes daneben. Einige studieren vielleicht noch, aber es gab zum Beispiel auch immer so IT-Leute. Ich erinnere mich auch, dass so die erste Webbuden, die es in Bern gab, auch so aus diesem Velokurierkuchen kamen. Inwiefern profitiert ihr denn auch, wenn ihr mit komplexen Aufgaben umgehen müsst, dass es beim Velokurier Leute gibt, die eben neben dem Kurier-Dasein auch noch etwas anderes machen, das vielleicht auch für den Betrieb nutzbar ist?
Ja, das erleben wir tagtäglich. Jetzt, wenn wir es aufs Jubiläum beziehen, dann haben wir Grafikerinnen, die Plakate, die Flyer machen. Wir haben Veranstaltungstechniker, die Bühnen und Soundanlagen und Bands organisieren. Wir haben Leute, die haben in der Reitschule gearbeitet, die wissen, wie man eine Bar organisiert. Ja, das ist das Schöne, dass alle ihr Wissen einbringen können und wir so als Betrieb breiter sind als eigentlich von außen gedacht. Wir können, ja, wir leisten ganz vieles, das in anderen Betrieben 20 Spezialisten bedürfte.
Also könnt ihr euch auch vorstellen, euch noch zu diversifizieren? Jetzt macht ihr ja ein riesiges Fest zum 30-Jahre-Jubiläum, wo eben all dieses Wissen dazu kommt, dass zum Beispiel der Velokurier plötzlich noch zum Eventmanager wird, oder?
Nein, ich denke nicht. Das würden dann Personen, die das schon machen, die machen es jetzt halt, ja, die machen es auch für den Kurier zum Kurierlohn. Das ist das Schöne. Sie machen es als Haupt- oder als Nebenerwerb und machen es hier dann für uns fast gratis.
Und wie sieht es denn sonst eben in der Zukunft aus? Habt ihr so ein bisschen Pläne, wie es sich weiterentwickeln kann? Eben, der Velokurier macht ein Wachstum, obwohl die Welt digitalisierter ist geworden, scheint das Bedürfnis noch groß zu sein für Kuriere. Was passiert da so in der Zukunft, damit ihr dann auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren wieder ein Jubiläum feiern könnt?
Ja, die Zustellquote, also die Anzahl Pakete, die täglich transportiert wird, die steigt. Die Innenstädte, die werden überfahren von x Autokurieren. Und irgendwann wird das Limit da sein. Die Städte, die Bewohnerinnen haben die Schnauze voll, hoffentlich mal. Und es gibt Hubs außerhalb der Stadt, die Autos karren das große Zeugs hin und wir holen es mit den Fahrrädern ab und bringen es zu den Leuten ins Quartier ohne Lärm und ohne Abgase. So, dort sehe ich die Zukunft.
Es gibt auch so eine berühmte Geschichte von damals an in den Anfängen, da hat man dann mit dem Velokurier in Zürich zusammengearbeitet, hat dann abgemacht, unter irgendeinem Bänkli im Zug hat man ein Paket versteckt, dann ist der Berner Kurier hingefahren, hat es dort runtergeklebt und der Zürcher hat es dann in Zürich wieder runtergenommen. Irgendwann kam dann die SBB und hat euch geholfen und das quasi offiziell gemacht. Inwiefern ist es für euch auch eben wichtig, mit anderen Transportbetrieben zusammenzuarbeiten?
Ja, die Geschichte stimmt. Aus diesem Experiment ist eine Firma entstanden in Luzern, Swissconnect. Wir haben täglich, keine Ahnung, unzählige Sendungen, die von Bern nach Zürich, nach Lausanne, nach Genf, nach Basel transportiert werden. Wir machen ein Viertel, wenn nicht mehr, Umsatz mit genau diesen Sendungen, weil es eben am schnellsten ist mit dem Zug von Zürich nach Genf.
Seid ihr eigentlich auch beteiligt an Swissconnect?
Ja, wir haben einen ganz kleinen Prozentzahl an Aktien. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel, 4 oder 5%. Also zu sagen haben wir eigentlich nichts. Wir haben nur dahingehend etwas zu sagen, weil wir sehr wichtig sind für das Netzwerk, weil wir in Bern ja die meisten Sendungen machen. Es gibt noch einen Autokurier, der angeschlossen ist am Swissconnect-Netzwerk in Bern, aber der macht nur Sendungen, die uns zu weit oder zu schwer sind.
Aber ihr habt keine großen Kämpfe mit den anderen Kurieren, oder wie ist das? Es gibt ja auch internationale Konkurrenz mittlerweile, die auch zugelassen ist in der Schweiz. Wie läuft das? Gab es auch schon Versuche, noch einen Konkurrenz Velokurier in Bern zu gründen?
Nein, das gab es nicht, das hat niemand versucht. Also die Konkurrenz zwischen den etablierten Velokurieren in der Schweiz existiert nicht. Es gibt Konkurrenz dahingehend, dass die allen bekannte Firma NoTime, die jetzt vor kurzem von der Post gekauft wurde, auch mit Fahrrädern unterwegs ist. Und ja, dort haben wir Aufträge verloren. Das ist eine Konkurrenz von uns, weil wir halt auch preislich nicht mithalten können. Sie bieten Sendungen an durch die ganze Schweiz, von irgendeinem Lager bis nach Bern, zu einem Preis, den wir halt nicht bieten können.
Wie steht es eigentlich mit Drohnen? Gibt es die Velokurier-Drohnen bereits?
Ja, es gibt ja in Bern die Drohnen zwischen Inselspital und Tiefenauspital. Es ist eine Route, die wir nie bedient haben. Sendungen verloren hat das Taxi, der Taxidienst. Ich denke, wenn es dann windet und schneit, dann werden sie uns wieder anrufen. Oder uns erstmals anrufen, weil wir dann schneller sind als die Drohne, wenn sie nicht fliegen kann.
Das sagt der Co-Geschäftsleiter des Berner Velokuriers, Dominik Guggisberg. Gefeiert wird der 30. Geburtstag des Kuriers am Freitag mit einem Dirty 30 Alley Cat, einer Veloschnitzeljagd und am Samstag mit einem großen Fest. Alle Details auf unserer Webseite.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Donnerstag, den 28. Juni. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag. Dann beleuchten wir hier unter anderem ein Projekt, das Hip-Hop mit Klassik mischt. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr, Salim Staubli und Wilmar Al. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feuz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, guten Ahrenschwung. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.